Wer sich mit dem 8. Mai 1945 auseinandersetzt, dem Tag der Befreiung Europas vom Faschismus, sollte sich auch mit einem anderen Datum beschäftigen, dem 30. Januar 1933, als Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde. Der 30. Januar hat sich nicht als offizieller Gedenktag durchgesetzt. Sicherlich auch deshalb, weil bei einer Auseinandersetzung mit diesem Datum deutlich wird, dass beim Machtantritt des Nazifaschismus es sich nicht um eine Machtergreifung handelte, bei der die NSDAP die Regierungsgewalt an sich gerissen hat. Besonders im Medienmainstream wird ein Bild vermittelt, dass Hitler und seine Nazi-Partei als Alleinverantwortliche für faschistischen Terror und Krieg kennzeichnet. Dass dem nicht so ist, hat auch Reinhard Kühnel, Professor für Politikwissenschaft, in seinen zahlreichen Texten und Büchern verdeutlicht, die zum Teil in 14 Sprachen übersetzt wurden. Ich sprach am 9. Mai mit Reinhard Kühnel auch über die Ursachen des Regierungsantritts Hitlers oder der sogenannten Machtergreifung, wie es die NSDAP später formulierte.
Das war ja ein relativ breites Bündnis von NSDAP-Führung, militärischer Führung, Führungsgruppen aus der staatlichen Bürokratie und Führungsgruppen aus dem großen Kapital. Man kann eigentlich sagen, dass diese Gruppierungen zu einem Bündnis zusammengefunden haben im Lauf des Jahres 1932 und dass es dieses Bündnis war, das dann also die Regierung Hitler gebildet hat, getragen hat und dann auch längerfristig in den folgenden 12 Jahren bis 1945 eigentlich die Politik bestimmt hat. Die wirtschaftliche Elite hatte verschiedene Ziele. Zunächst einmal war es das Ziel, die Arbeiterbewegung als soziale Kraft zu vernichten, weil sie befürchtet hat, dass die Arbeiterbewegung mit ihren Kräften und mit ihren Potenzialen in den Betrieben, mit ihren Streikpotenzialen und so weiter, denn doch das, was da als neuer Staat gebildet werden sollte, bedrohen könnte. Es kam als zweites dazu, das hat das Großkapital in einer großen Denkschrift dargelegt im Jahr 1931. Die Denkschrift hatte den Titel Aufstieg oder Niedergang. Und da war eben die Hauptaussage, diese ständigen großen Sozialausgaben, die führen dazu, dass Deutschland nicht auf die Beine kommen kann. Die führen zu einem weiteren Niedergang Deutschlands. Wenn man einen Aufstieg Deutschlands will, muss der Sozialstaat mit all seinen Belastungen vernichtet werden, damit Deutschland wirklich seine Kräfte zusammenfassen kann, um einen großen Wiederaufstieg zu gewährleisten. Die deutsche Wirtschaft hatte, oder das deutsche Großkapital, hatte das feste Ziel, einen neuen Krieg vorzubereiten und in die Wege zu leiten, der dann dafür führen sollte, dass tatsächlich der europäische Kontinent unter die Dominanz Deutschlands gelangen sollte. Der Präsident des Reichsverbandes der deutschen Industrie, also nicht irgendein Einzelunternehmer, sondern der berufene Sprecher des Gesamtverbandes des Großkapitals, kann man sagen. Dieser Präsident des Reichsverbandes der deutschen Industrie hieß damals Karl Duisberg. Der formulierte in einer programmatischen Rede im Jahr 1931 wie folgt: Was wir brauchen, ist ein europäischer Großwirtschaftsraum, der reicht von Bordeaux bis Odessa. Kurzum also, vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer, das ist der Großwirtschaftsraum, den Deutschland braucht oder den die deutsche Wirtschaft braucht. Das war die programmatische Feststellung und es war ganz klar, dass das natürlich in Verbindung steht mit den Konzeptionen der Wiederaufrüstung, die von der Führung der Reichswehr bereits im Jahr 1926 in einer großen programmatischen Schrift formuliert worden waren. Der Kern dieser Programmatik der Reichswehrführung im Jahr 1926 lautet: Der kommende Krieg wird in zwei Etappen geführt werden müssen. In der ersten Etappe geht es um die Erkämpfung der Hegemonie auf dem europäischen Kontinent. Und erst in der zweiten Etappe können wir gegen die angelsächsischen Mächte um die Weltherrschaft kämpfen. um die Weltherrschaft, formuliert die Reichswehr im Jahr 26. Und hier sieht man also schon, wie zueinander finden die Führungsgruppen aus dem Großkapital, die Führungsgruppen aus der NSDAP und die Führungsgruppen aus dem Militär.
Der Nazifaschismus wäre ohne die Unterstützung von großen Teilen der Bevölkerung nicht möglich gewesen. Wie konnte diese Massenbasis, die zum Teil schon vor 1933 geschaffen wurde, aufrechterhalten werden?
Es ist schon so, dass ein bemerkenswerter Teil, vielleicht wirklich ungefähr die Hälfte, sehr angesprochen war und von Begeisterung und Hoffnung erfüllt war angesichts der Hitlerregierung und angesichts dessen, was diese Hitlerregierung jetzt versprochen hat und angesichts des Versprechens, dass Deutschland wieder groß und stark und mächtig werden wird. Andererseits findet in der gleichen Zeit ja die terroristische Vernichtung der gesamten demokratischen und sozialistischen Bewegung statt. Da sind also Tausende und Zehntausende dann verhaftet worden, in die Zuchthäuser, Gefängnisse, Konzentrationslager eingeliefert worden, eben mit dem Ziel, die Handlungsfähigkeit der linksgerichteten Kräfte, der demokratischen, sozialistischen, gewerkschaftlichen Kräfte vollständig zu vernichten. Und bei diesen sozialen Schichten, bei diesen Kräften war natürlich von Begeisterung keine Rede. Die Belege, die jetzt von der neueren Forschung noch ermittelt worden sind, die zeigen noch eine andere Linie auf, nämlich die Linie, dass das faschistische System von Anfang an verspricht, wenn Deutschland wieder eine Großmacht wird, wenn Deutschland wieder militärisch voll handlungsfähig wird, dann kann Deutschland sich in den umliegenden Ländern und Völkern alles unter Kontrolle bringen und alles herausholen, was herauszuholen ist. Und davon haben dann vielleicht alle Deutschen auch etwas. Es ist also sozusagen das Versprechen, diesen Krieg, den wir jetzt vorhaben, den führen wir eigentlich für euch, für die Bevölkerung, und davon werdet ihr dann auch etwas haben. Hier ist also schon der Gedanke da, dass die Unterwerfung und Ausraubung Europas ein wesentliches Ziel dieses Regimes gewesen ist und von der Führung dieser Diktatur dazu benutzt worden ist, um sozusagen der Bevölkerung Hoffnung zu machen. Freilich eine doppelte Hoffnung. Erstens die Hoffnung, dass das deutsche Herrenmenschentum Europa beherrschen wird, also ein politisch-ideologisches Versprechen. Dann aber auch das Versprechen, dass diese Raubgüter, die da in ganz Europa zusammengeraubt werden können, tatsächlich dann in der einen oder anderen Form und in dem einen oder anderen Umfang vielleicht auch Teilen der Bevölkerung zugutekommen könnten.
Wie konnte sich die feindselige Haltung gegenüber jüdischgläubigen Menschen zu einer wesentlichen politisch-ideologischen Grundlage des Nationalsozialismus entwickeln? Wie hängt der Antisemitismus mit den rationalen Machtinteressen der deutschen Eliten zusammen?
Der Antisemitismus hat natürlich eine sehr lange Geschichte im christlichen Europa, ne? Wenn man genau sieht, dann sieht man, dass das im Grunde schon im 5., 6. Jahrhundert mit dem Konzil von Nikäa anfängt, wo nämlich die Juden von der jetzt herrschenden christlichen Institution gebrandmarkt worden sind als das Volk der Christusmörder, die deswegen auch ausgesondert und entsprechend behandelt werden müssen. Und deswegen durch das ganze Mittelalter hindurch, also über mehr als 1000 Jahre hindurch, eigentlich immer wieder die Diskriminierung von Juden, die Verfolgung von Juden, die Misshandlung von Juden und so weiter. Nun, als dann der Kapitalismus an die Macht kommt und als die sozialen Brüche und Konflikte innerhalb des Kapitalismus sich verschärfen, da wird dann sowohl von philosophischen und ideologischen Denkern her, wie auch von den besitzenden Klassen her, das sozusagen ins öffentliche Bewusstsein eingepflanzt, zu sagen, es sind die Juden, die den sozialen Wohlstand in Deutschland schädigen, es sind die Juden, die Eigentum und Reichtum akkumulieren Und deswegen müssen diese Juden, wenn wirklich es mit Deutschland und den Deutschen aufwärts gehen soll, an den Rand gedrängt werden, müssen ihre politischen und sozialen Rechte beraubt werden und müssen, wenn es denn nicht anders gehen sollte, so lautet dann die Formulierung aus dem Januar 1939, müssen diese Juden restlos aus dem Deutschen Reich vertrieben werden, vorher enteignet werden, denn ihr Eigentum soll natürlich in Deutschland bleiben und soll den Deutschen zugutekommen. Also es war zu Beginn des Jahres 1939 noch nicht das Konzept des Massenmords an den Juden, sondern es war das Konzept, die Juden müssen ihres Eigentums beraubt werden, ihre politischen Rechte beraubt werden und vollständig aus dem Deutschen Reich vertrieben werden. Diese Wendung zum Holocaust hin, also zum Massenmord an den Juden, die beginnt dann eigentlich erst mit den großen militärischen Aktionen 1941, als man jetzt nämlich real konfrontiert war mit dem Faktum, dass allein in der Stadt Wien 200.000 Juden lebten, dass allein in dem eroberten Polen 4 bis 5 Millionen Juden lebten, dass in den Baltenstaaten und in der Ukraine und in Südrussland und so weiter weitere größere Bevölkerungsteile Juden waren. Und da stellte sich jetzt in der SS eben die Frage, wie soll dieses Problem dann gelöst werden? Und dann wird dieses Konzept entwickelt. Also die Juden müssen in einem physischen Sinn radikal und vollständig in Europa vernichtet werden.
Vor 60 Jahren wurde Europa vom Nazifaschismus befreit, aber viele Nazifunktionäre kamen ungestraft davon. 1964 gründeten alte und neue faschistische Kräfte die NPD, um im extrem nationalistischen Lager Kräfte zu sammeln. Mit Erfolg. Die NPD zog zwischen 1966 und 1968 in 7 Landtage ein. Jetzt hat es die NPD wieder geschafft, faschistische Kräfte zu vereinen und konnte in den Sächsischen Landtag einziehen. Wie ist dieser Erfolg der Faschisten zu erklären? Welche Möglichkeiten und Strategien gibt es, Neonazi-Parteien erfolgreich zu bekämpfen?
Politisch, sozial, wenn man nach den Ursachen fragt, hängt das einfach damit zusammen, dass es dem herrschenden kapitalistischen System nicht gelungen ist, so etwas wie eine Grundstruktur von Gesellschaft zu garantieren, in der die wichtigsten sozialen Rechte für alle dauerhaft und zuverlässig gewährleistet sind. Bei einem solchen Maß an Massenarbeitslosigkeit, bei einem solchen Maß der Zerklüftung zwischen Reichtum und Armut wie in der Bundesrepublik, bringt das natürlich Millionen von Menschen dazu, sich verunsichert und voller Angst zu fühlen und vielleicht zu Protestaktionen zu schreiten. Das ist im Faschismus eigentlich kein neues Motiv. Es war ja kein Zufall, dass diese ursprüngliche deutsche Partei, Nationalsozialistische Partei, nennt. Das heißt, sie hat immer sich den Anschein gegeben, dass sie soziale Bedrängnisse von Teilen der Bevölkerung aufgreift und verspricht, für diese Teile der Bevölkerung zu kämpfen. Ne? Und dieses ideologische Motiv hat auch die extreme Rechte der Bundesrepublik aufgenommen. Sie erhebt den Anspruch, erstens, dass sie die Schuldigen benennt und zweitens, dass sie einen Ausweg weiß. Dass sie die Schuldigen benennt, nun, das ist in der Linie, wie es der Faschismus eigentlich immer gemacht hat. Am Ende der Weimarer Republik waren die Schuldigen an der Massenarbeitslosigkeit die Gewerkschaften, die Kommunisten und die Juden. Die Tonlage hat sich da ein bisschen geändert, aber es geht natürlich schon in diese Richtung. Die Schuldigen, das sind also die Asylanten und das sind die Ausländer und das ist der Zustrom von auswärts. Insoweit werden also schon Motive von Ausländerfeindlichkeit und Rassismus und so weiter jetzt wieder in die Diskussion gebracht. Und da muss man nun sagen, dass eigentlich die zuständigen Instanzen der staatlichen Organisation der Bundesrepublik hier einzuschreiten hätten. Die Rechtsordnung der Bundesrepublik ist nämlich so geschaffen, infolge der Erfahrung, die wir mit dem Faschismus gemacht haben, dass Rassismus und Antisemitismus nicht zulässig sind und sich nicht artikulieren dürfen. Und zwar deswegen nicht artikulieren dürfen, weil die historische Erfahrung gezeigt hat, dass Rassismus und Antisemitismus nicht einfach eine politische Meinung sind, wie irgendeine andere politische Meinung auch, sondern in sich mörderische Konsequenzen haben. Mörderische. Das steckt sozusagen als Potenzial da drin in diesen Ideologien. Und das müsste natürlich unterbunden werden. Die andere Notwendigkeit ist natürlich, dass die demokratischen Kräfte, vor allen Dingen die in den Gewerkschaften sich artikulieren, die antifaschistischen Kräfte, selber organisiert handeln, um zu verhindern, dass die extreme Rechte Teile des öffentlichen Raumes erobern kann. Also Straßen oder Plätze oder jedenfalls Städten, an denen sie sich artikulieren kann. Wir müssen selber präsent sein in den Räumen, wo die politischen Auseinandersetzungen stattfinden oder genauer gesagt, wo die Kämpfe um die Besetzung und Eroberung des politischen öffentlichen Raumes stattfinden. Da müssen wir präsent sein. Aber das Zweite ist natürlich, wir leben in einem sehr reichen Land, es ist ein ungeheurer Reichtum vorhanden in diesem Land und die soziale, die Logik, die innere Logik des Kapitalismus, aber leider auch die Gesetzgebung derer, die regieren in diesem Lande, hat dazu geführt, dass diese ungeheure Zerklüftung zwischen Reichtum und Armut sich in dieser enormen Weise verschärft hat. Unsere Aufgabe müsste also erstens darin bestehen, die Gegenmacht, die auf, besonders auf die Gewerkschaften gestützte Gegenmacht, so zu organisieren, dass sie stark genug ist, um die Instanzen, die solche Beschlüsse fassen, dahin zu bringen, dass die Fundamente der Sozialgesetzgebung verändert werden. Dass sie eine Gesellschaft schafft, die gewährleistet, dass tatsächlich für alle ein menschenwürdiges Dasein gewährleistet ist. Das Zweite aber, wofür wir, die demokratischen Kräfte, sorgen müssen, ist, dass die Ursachen dieser skandalösen Zerklüftung zwischen Reichtum und Armut benannt werden, dass die Schuldigen benannt werden und dass wir die Punkte zeigen, wo anzusetzen ist, damit wir in Richtung einer Gesellschaft kommen, die die Gewerkschaften eigentlich seit 150 Jahren als Hoffnungsträger versprochen haben, nämlich eine Gesellschaft, in der für alle Menschen, ein menschenwürdiges Dasein gewährleistet ist. Man könnte auch sagen, wir haben diesen Kampf fortzusetzen, der sehr alt ist, dass es so etwas wie eine klassenlose Gesellschaft zu geben hätte,